Herzlich willkommen zurück bei Taste of Crime. Ich bin hocherfreut, dass Sie unseren Kanal wieder eingeschaltet haben, um Archibald Featherstone bei seinem bisher gefährlichsten Bankett zu begleiten. Ein großes Dankeschön für Ihre Treue. Es ist mir eine Ehre, für Sie diese Geschichte zu servieren. Bevor wir das heutige Hauptgericht auftischen, lassen Sie uns kurz die Gänge Revue passieren, die uns hierher geführt haben. In Teil 1 bis 4 begann alles mit einem geheimnisvollen Fund. Archibald entdeckte im Bauch eines sündhaft teuren Blauflossen-Thunfisches eine Kapsel mit Diamanten und einen Mordauftrag gegen den Premierminister. Gemeinsam mit seinem alten Freund Charlie, dem Fuchs, und seiner brillanten Nichte Penelope nahm er die Fährte auf. Wir erlebten einen dramatischen Einbruch in Archibalds Restaurant, die Entlarvung des Actionstars Jack Ironside als tiefgefallenem Komplizen und die Entdeckung der russischen Yacht Russian One im Hafen von Plymouth. Nach einem nervenaufreibenden Katz-und-Maus-Spiel im Grand Hotel, bei dem Archibald durch einen natürlich perfekt inszenierten Sturz das vergiftete Abendessen des Premiers verhinderte, kam die schockierende Wahrheit ans Licht. Ein Maulwurf im Herzen der britischen Regierung steckte mit dem russischen Oligarchen Volkov unter einer Decke. Dank Archibalds Mut und Sir Harringtons Hilfe vom MI5 konnte der Staatsstreich in letzter Sekunde vereitelt werden. Doch während der Premier gerettet ist, sind die Schurken mit der Beute an die Côte d'Azur geflohen. Was nun folgt, ist ein Spiel um alles oder nichts. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem fünften Teil von Archibald und Der Schatten über dem Milbay Pier. Der Vorhang hebt sich. In Nizza. Das Machtvakuum und der bittere Beigeschmack. Die Handschellen waren um Mulners Handgelenke eingerastet, wie das Schloss einer Tresortür. Doch der Jubel am Smeaton's Tower blieb gedämpft. Während der Premierminister, gesund und sichtlich kämpferisch, unter dem Schutz einer loyalen Spezialeinheit zurück in die Downing Street eskortiert wurde, sickerte die bittere Wahrheit durch. Die Köpfe der Schlange waren bereits über alle Berge. Sterling Vane war aus Downing Street Nummer 10 verschwunden, noch bevor die ersten Agenten das Tor erreichten. Und die Russian One? Sie war ein Geisterschiff auf dem Radar, bis sie plötzlich, als wäre nichts gewesen, im Hafen von Nizza festmachte. Von Volkov und Jack Ironside fehlte jede Spur. Kriegsrat im Herzen des L'Empire. Zwei Tage später. Archibalds Büro im L'Empire de la Table glich eher einem Lagezentrum als dem Rückzugsort eines Gourmets. Aktenordner stapelten sich neben silbernen Servierglocken. Sir Harrington, der nun offiziell die kommissarische Leitung des MI5 übernommen hatte, wirkte in seinem neuen Amt fast ein Stück größer, auch wenn er beim Betreten des Büros beinahe über Archibalds gusseisernen Schirmständer stolperte. »Die Jagd ist eröffnet«, sagte Harrington und rückte seine Melone gerade. »Wir haben die offizielle Freigabe. Das Budget ist genehmigt und die diplomatischen Kanäle nach Frankreich sind, nun ja, sagen wir, sie sind vorgewärmt.« Archibald verschränkte die Arme hinter dem Rücken seines tadellosen Fracks. Volkov fühlt sich in Nizza sicher. Er glaubt, wir seien lokale Phänomene aus Plymouth, die den Nebel ihrer Heimat nicht verlassen würden. Ein fataler Irrtum. Penelope tippte wild auf ihrer Tastatur. Ich habe die Satellitendaten der Yacht. Sie liegt an Kai 12. Aber Volkov, Ironside und Sterling Vane sind nicht an Bord. Die Gesichtserkennung in Nizza hat nichts ausgespuckt. Sie verstecken sich wohl außerhalb. Dann werden wir sie ausräuchern, knurrte Charlie. Er stand am Herd der kleinen Büroküche und rührte mit einer Entschlossenheit in einer Pfanne, die man sonst nur bei einer Belagerung findet. Aber nicht mit leerem Magen. Wir brauchen Bodenhaftung, bevor wir an die Côte d'Azur fliegen. Kulinarische Erdung, Shepherd's Pie und Hopfenalchemie. Charlie servierte das ultimative britische Trostpflaster, Shepherd's Pie. Unter einer Kruste aus cremigem, mit der Gabel fein gemustertem Kartoffelstampf, der im Ofen goldbraun gratiniert worden war, schmorte ein Ragout aus bestem Lammfleisch, verfeinert mit einem Schuss Worcestershire-Soße, frischem Thymian und einer Reduktion aus dunklem Stout. Dazu reichte er ein eiskaltes India Pale Ale, IPA. Die kräftigen Hopfennoten und die leichte Zitrusbitterkeit des Bieres schnitten perfekt durch die Reichhaltigkeit des Fleischauflaufs. Auf den Sieg? Fragte Penelope und hob ihr Glas. Auf die Gerechtigkeit, korrigierte Archibald. Er nahm einen Bissen. Die Textur war perfekt, die Kruste knusprig, das Fleisch darunter zart und voller Tiefe. Und darauf, dass Monsieur Volkoff bald lernt, dass man einen Pinguin niemals unterschätzen sollte, wenn er seinen Frack für eine Reise packt. Die Entscheidung. Der Plan ist simpel, dozierte Harrington, während er sich eine Kartoffelspitze vom Revers wischte. Charlie und Archibald reisen als Investor und sein Berater. Ich werde im Hintergrund die Fäden mit den französischen Behörden ziehen. Penelope bleibt unsere digitale Festung hier in Plymouth. Wenn die Yacht in Nizza liegt, ist sie der Köder. Aber der wahre Fang wartet in den Villen von Cap Ferrat. Archibald nickte langsam. Er sah aus dem Fenster auf die regnerischen Straßen von Plymouth. Nizza war hell, laut und gefährlich, aber besser als Marseille. Und dort warteten die Diamanten, die Ehre und die Männer, die es gewagt hatten, sein Restaurant zu verwüsten. »Pack deine Sachen, Charlie«, sagte Archibald leise. »Wir fliegen morgen früh. Und sag dem Piloten, er soll den Champagner kaltstellen. Wir haben eine Verabredung mit der französischen Riviera.« Die Reise. Von Plymouth Grau zu Azurblau. »Charlie, hast du die Manschettenknöpfe mit dem integrierten Mikrofon eingepackt?«, fragte Archibald, während er mit einer Präzision, die an Neurochirurgie grenzte, seine Seidenhemden in den Koffer schichtete. »Alles dabei, Archibald. Und meine Smith und Wesson liegt direkt neben dem Reiseführer für die Provence«, grinste Charlie. Seit ihrem gemeinsamen Sieg am Smeaton's Tower waren die beiden im Kampfmodus. »Wenn der MI5 die Rechnung zahlt, sollten wir wenigstens so tun, als wären wir die exzentrischsten Millionäre, die Nizza je gesehen hat.« Der Flug in der vom Ministerium bereitgestellten Gulfstream war eine Lektion in Sachen Dekadenz. Während unter ihnen die Kanalinseln vorbeizogen, köpften sie eine Flasche Krug Grande Cuvée. »Leben mit Stil und Genuss«, murmelte Charlie und hob sein Glas. »Hab ich mal auf einem Shop im Netz gelesen. Passt wie die Faust aufs Auge, oder?«
Ankunft im Palast, das Le Negresco. Als das Taxi vor dem Hotel Le Negresco hielt, fühlte sich Archibald sofort zu Hause. Die rosafarbene Kuppel, die livrierten Pagen und die Kunstwerke in der Lobby. Das war das Terrain, auf dem er sich auskannte. Sir Harrington war bereits diskret über einen Seiteneingang verschwunden, um sich mit den französischen Behörden abzustimmen. »Zimmer mit Meerblick, wie besprochen«, sagte Charlie, nachdem sie eingecheckt hatten. Er trat auf den Balkon und blickte über die Promenade des Anglais. »Penelope sagt, die Yacht liegt ruhig im Hafen, aber wir brauchen Augen vor Ort, die nicht nach Geheimdienst riechen. Archibalds Netzwerk, die Kontakte in Nizza.« Archibald zog ein kleines, ledergebundenes Adressbuch aus seinem Frack. Er hatte zwei Joker im Ärmel. Erstens Jean-Luc Beaumont, der ehemalige Chefsommelier des Le Chanteclair. Er kannte jeden Weinhändler und damit jeden Lieferanten, der die Luxusjachten im Hafen belieferte. Wenn auf der Russian One eine Kiste Mouton Rothschild geliefert wurde, wusste Jean-Luc es als erster. Zweite, Madame Mimi Lavaux, eine legendäre Blumenhändlerin vom Marché Cour Saleya. Mimi war die inoffizielle Königin der Gerüchteküche von Nizza. Ihre Gestecke standen in jeder Villa von Cap Ferrat und ihre Ohren waren überall. Das Dinner, ein Hochamt der Haute Cuisine. Am Abend trafen sich die beiden im Le Chanteclair. Dank Archibalds Ruf in der internationalen Gastroszene, man erinnerte sich dort noch lebhaft an seine legendäre Expertise bei einer Blindverkostung vor 5 Jahren, war der eigentlich ausgebuchte Tisch für 2 Personen wie durch Zauberei frei geworden. Unter der opulenten Decke des Restaurants, umgeben von kostbaren Wandteppichen, entfaltete sich das Menü de la Riviera. Erster Gang: Carpaccio von der roten Garnele aus San Remo, verfeinert mit Zitruskaviar und einer Emulsion aus Piment d'Espelette. Weinbegleitung hierzu: 2021 Clos Steune Riesling, Elsass. Zweiter Gang: gebratene Gänsestopfleber Landes auf einem Bett aus karamellisierten Nizza-Feigen und einem Hauch von altem Balsamico. Weinbegleitung zur Gänseleber. 2015er Château d'Yquem, Sauternes. Dritter Gang. Loup de Mer in der Salzkruste, serviert mit Artischocken, Barigoul und einer leichten Safran-Vinaigrette. Dazu einen 2019er Corton Charlemagne Grand Cru, Burgund. Vierter Gang. Zartes Lammkarree aus der Provence, in der Kräuterkruste gebraten, begleitet von einer Ratatouille-Tartelette und Olivenjus. Hierzu einen famosen 2010er Château Margaux, Bordeaux. Fünfter Gang. Auswahl affinierter Käse vom Wagen, darunter ein cremiger Banon in Kastanienblättern. Sechster Gang. Das Negresco Soufflé mit Grand Marnier und einer Nocke von blutrotem Orangensorbet. Und zu den beiden letzten Gängen einen 20 Jahre alten Vintage Port von Taylors. Der Plan beim Digestif. Hör zu, Charlie, flüsterte Archibald, während er den Margaux schwenkte. Morgen früh triffst du dich mit Mimi am Blumenmarkt. Sei charmant, kauf ihr die teuersten Rosen ab und frag nach Lieferungen an die Villa von Sterling Vane. Ich werde Jean-Luc in seinem Weinkeller besuchen. Wenn Volkoff und Ironside an Land sind, müssen sie essen und trinken. Und sie werden nicht mit Billigfusel vorlieb nehmen. Charlie nickte ernst. Und wenn wir sie haben? Wir haben hier keine Befugnisse für Festnahmen. Archibald lächelte dünn. Dafür haben wir Harrington. Wir liefern ihm die Zielkoordinaten auf einem Silbertablett. Er liebt dramatische Auftritte. Plötzlich vibrierte Charlies Smartphone auf dem Tisch. Eine Nachricht von Penelope. Die Yacht hat gerade Landstrom angefordert, aber es wurde ein zusätzlicher Sicherheitsdienst gebucht. Nicht von den Russen, von einer lokalen Firma, die für Sterling Vane arbeitet. Er ist hier, Archibald, ganz in der Nähe. Das Klirren des schweren Kristallglases war das einzige Geräusch, das die andächtige Stille an ihrem Tisch im Le Chanteclair unterbrach. Der Espresso war schwarz wie die See vor der Küste. Der Remy Martin Louis XIII im Schwenker schimmerte bernsteinfarben und verströmte ein Bouquet von Narzissen, Honig und edlem Zigarrenkasten. Archibald blickte Charlie über den Rand seiner Tasse hinweg an. Penelopes Nachricht ändert die Temperatur des Abends, Charlie. Wenn Sterling Vane lokale Sicherheitskräfte anheuert, vertraut er Volkoff nicht mehr blind. Das ist der Riss im Gebälk, den wir brauchen. Charlie nippte an seinem Cognac und ließ die Wärme in seiner Kehle wirken. Ein klassisches Patt. Sterling Vane hat die politische Macht verloren, aber er hat Informationen und vermutlich einen Teil der Diamanten. Volkoff hat die Waffen. Keiner von beiden kann sich bewegen, ohne dass der andere es merkt. Aber warum ausgerechnet hier?
Die Strategie für den Morgen. Archibald stellte seine Tasse mit einem präzisen Klick ab. Weil Nizza der perfekte Umschlagplatz ist. Morgen trennen wir uns. Das ist unser Schlachtplan. Erstens, dein Einsatz bei Madame Mimi um 9 Uhr. Mimi ist ein wandelndes Radar, erklärte Archibald. Sie beliefert die Villa Le Palmier in Cap Ferrat. Das ist das wahre Hauptquartier, da bin ich mir sicher. Du musst herausfinden, ob dort englisches Personal eingezogen ist. Sterling Vane liebt seine Earl Grey-Gewohnheiten, egal wo er sich versteckt. Wenn Mimi dort plötzlich Unmengen an Lilien abliefert, die Lieblingsblumen von Sterling Vanes Gattin, dann haben wir sein Nest. Zweitens, mein Besuch bei Jean-Luc um 11 Uhr. Jean-Luc wird mir sagen können, was auf die Russian One geliefert wurde. Aber viel wichtiger, Volkoff hat eine Schwäche für einen ganz bestimmten Jahrgang Champagner, den nur zwei Händler in der Region führen. Wenn er an Land ist, wird er sich nicht im Hafen verstecken. Jean-Luc wird wissen, welcher Privatkeller in den letzten 48 Stunden mit den Beständen von Dom Pérignon P2 aufgestockt wurde. Die Vorahnung. Charlie lehnte sich zurück und betrachtete die Reflexion der Kronleuchter in seinem Glas. Du glaubst also, sie sitzen gar nicht auf der Yacht? Die Yacht ist ein prunkvolles Ablenkungsmanöver, schlussfolgerte Archibald. Ein Schiff kann man stürmen. Eine Villa auf den Klippen von Cap Ferrat, geschützt durch Mauern und Privatmilizen, ist eine Festung. Aber jede Festung braucht Lieferanten. Wir gehen den Weg über die Küche, Charlie.
da, wo sie uns am wenigsten erwarten. Und Jack Ironside? Warf Charlie ein. Der Actionstar wird doch nicht einfach Däumchen drehen. Ironside ist ein Narzisst, erwiderte Archibald kühl. Er wird das Rampenlicht suchen. Halte morgen beim Blumenmarkt Ausschau nach schwarzen Limousinen mit getönten Scheiben. Ein Mann wie er kann nicht inkognito bleiben. Er riecht nach Hollywood und Angst. Ein letzter Toast auf die Jagd. Sie erhoben ihre Gläser ein letztes Mal. Der Cognac war die perfekte Abrundung für ein Abendessen, das eigentlich ein Kriegsrat war. Um 9 am Cours Salea? Fragte Charlie. Um 9, bestätigte Archibald. Trag das Leinenhemd, das wir in Plymouth gekauft haben. Du musst wie ein Tourist aussehen, der zu viel Geld und zu wenig Plan hat. Mimi liebt es, wohlhabenden Engländern die Welt zu erklären. Archibald rief den Oberkellner mit einem kaum merklichen Kopfnicken herbei. Die Rechnung wurde diskret beglichen, auf Kosten der Krone, versteht sich. Als sie das Restaurant verließen und durch die prachtvolle Lobby des Negresco in Richtung ihrer Zimmer schritten, wussten beide, die Jagd in den azurblauen Schatten hatte offiziell begonnen. Der Morgen im Le Negresco begann mit dem sanften Rauschen der Brandung und dem Duft von frisch gebackenen Croissants, der durch den prunkvollen Frühstückssaal zog. Archibald und Charlie saßen an einem runden Tisch am Fenster, als Sir Harrington erschien. Er wirkte in seinem hellen Leinenanzug und der obligatorischen Melone wie ein Relikt aus einer Zeit, als die Côte d'Azur noch den Aristokraten gehörte. Das Frühstück der Verschwörer. Die lokale Gendarmerie ist, nun ja, kooperativ, aber langsam wie eine Schnecke in der Mittagssonne, brummte Harrington, während er sich ein wenig Orangenmarmelade auf sein Toast strich. Meine Quellen bestätigen jedoch, Sterling Vane wurde gestern Abend in einer Limousine gesehen, die Richtung Villefranche-sur-Mer fuhr. Volkoff hingegen bleibt ein Phantom. Er hat seine Yacht seit der Ankunft nicht verlassen, zumindest offiziell nicht. Archibald nickte langsam. Ein Ablenkungsmanöver. Er nutzt das Schiff als Radarschirm, während er an Land seine Fäden zieht. Charlie, bist du bereit für den Blumenmarkt? Absolut, sagte Charlie und rückte seine Sonnenbrille zurecht. Ich habe mein bestes Touristenlächeln aufgesetzt. Der Blumenmarkt, Charlie und die Königin der Rosen. Um 9.30 Uhr tauchte Charlie in das Farbenmeer des Cours Salea ein. Der Markt war ein Rausch für die Sinne. Der Duft von Lavendel, Jasmin und frischem Rosmarin mischte sich mit dem Geschrei der Händler. Am Ende des Platzes, unter einer markanten gestreiften Markise, thronte Madame Mimi. Eine Frau wie ein Fels, mit sonnengegerbter Haut und Augen, die mehr gesehen hatten als die meisten Interpolakten. Charlie kaufte einen riesigen Strauß Pfingstrosen und verwickelte sie in ein Gespräch über die schwierige Lieferung für seine fiktive, kranke Tante in Cap Ferrat. Cap Ferrat? Schnaubte Mimi und steckte sich eine Zigarette an. Dort oben ist es derzeit ungemütlich, mon chéri. Viel zu viele muskulöse Männer in zu engen Anzügen. Vor allem in der Villa Le Palmier. Gestern mussten wir dreimal hinfahren. Lilien, weiße Lilien ohne Ende. Der neue Mieter, ein Engländer mit Stock im Arsch, scheint einen ganzen Dschungel im Salon zu brauchen. Und wissen Sie was? Er bezahlt in bar, aber seine Wachen sprechen kein Wort Französisch, nur Russisch oder ein sehr hartes Englisch. Charlie notierte sich das geistig. Lilien, Sterling Vanes Markenzeichen, der Weinkeller, Archibald und das flüssige Archiv. Um 11 Uhr stieg Archibald die Treppen in den kühlen, staubigen Keller von Jean-Luc Beaumont hinab. Hier roch es nach Kork, feuchtem Stein und Geschichte. Jean-Luc, ein hagerer Mann mit einer Nase für die feinsten Nuancen, begrüßte Archibald mit einer Umarmung. Archie, du kommst immer, wenn der Jahrgang besonders ist oder die Lage besonders brenzlig, lachte er. Jean-Luc, wer kauft derzeit die Bestände an Dom Pérignon P2 auf? Und wer lässt sie nicht an den Hafen, sondern per Kurier in die Hügel liefern? Jean-Lucs Miene verfinsterte sich. Ein Mittelsmann einer Sicherheitsfirma. Er hat gestern 6 Kisten abgeholt. Zielort? Ein Privathaus oberhalb von Villefranche. Aber das Seltsame ist,
Er hat auch 3 Kisten eines sehr speziellen japanischen Sakes bestellt. Wer trinkt Sake zu einer französischen Riviera-Vesper?
Jack Ironside, murmelte Archibald. Er hat in seinem letzten Film einen Samurai gespielt und ist seitdem besessen davon.
Der Lunch, die Kunst der Bouillabaisse. Um 13 Uhr trafen sich die 3 Helden in der La Cantine de Mémé. Das Lokal war rustikal, laut und authentisch. Genau der richtige Ort, um ungestört Pläne zu schmieden.
Wir haben sie, berichtete Charlie, während der Garçon 3 tiefe Teller und eine große Schüssel brachte.
Mimi hat die Adresse bestätigt. Sie sitzen in der Villa Les Palmiers.
Archibald ergänzte, und Jean-Luc hat die Vorräte bestätigt. Ironside, Volkoff und Sterling Vane sind unter einem Dach. Sie bereiten etwas vor.
Das Gespräch verstummte, als das Herzstück des Tages serviert wurde, die Bouillabaisse.
Kulinarischer Exkurs. Die Bouillabaisse ist weit mehr als eine Fischsuppe. Sie ist ein Ritus. Ursprünglich ein Resteessen der Fische aus Marseille, wird sie in der gehobenen Gastronomie als Zeremonie serviert. Zuerst kommt die Brühe, eine tiefrote, hochkonzentrierte Essenz aus Felsenfischen, Safran, Tomaten und Fenchel. Man isst sie mit Rouille, einer scharfen Knoblauch-Safran-Mayonnaise, auf gerösteten Baguette-Scheiben. Erst im zweiten Gang folgt der Fisch. Edle Sorten wie Drachenkopf, Petersfisch, Knurrhahn und Meeraal, die in der Brühe pochiert und auf einer separaten Platte präsentiert werden. Der Garçon empfahl dazu einen Wein, der die salzige Brise des Meeres atmete. Einen 2022er Domaine Hot Clos Mireille, Cœur de Grain, ein Blanc de Blanc aus der Provence. Die Noten von exotischen Früchten und die mineralische Frische harmonierten perfekt mit dem Safran und dem kräftigen Fischaroma.
Ein hervorragender Wein, lobte Archibald und hob sein Glas. Er gibt uns die nötige Schärfe für das, was heute Nacht bevorsteht.
Harrington sah von seinem Teller auf.
Also, wie brechen wir in eine Festung ein, die von russischen Ex-Spezialkräften bewacht wird?
Archibald lächelte.
Wir nutzen ihre Schwäche. Sie haben Hunger auf Luxus. Und zufällig braucht die Villa für heute Abend einen zusätzlichen Patissier für ein privates Dinner.
Mimi hat erwähnt, dass die reguläre Lieferung der Desserts storniert wurde.
Ich denke, es ist Zeit, dass ich meine Schürze mal wieder anlege.
Archibald Featherstone war ein Meister der Verwandlung. Doch für diesen Einsatz griff er zu seiner authentischsten Maske, der des perfektionistischen, leicht exzentrischen Gastronomieprofis.
Die Infiltration, der Patissier aus der Retorte.
Dank Jean-Lucs exzellenter Vernetzung in der lokalen Branche war es ein Kinderspiel. Ein Anruf bei Azur Elite Staffing, der führenden Agentur für Luxuspersonal, genügte. Jean-Luc bürgte für einen gewissen Monsieur Albert, einen Patissier, der kurzfristig für den erkrankten Chef der Villa einspringen konnte. Um 15.30 Uhr rollte Archibald in einem unauffälligen Lieferwagen vor das schwere Eisentor der Villa Les Palmiers. Die Sicherheitsvorkehrungen waren drakonisch. 2 Männer mit kahlgeschorenen Köpfen und den unverkennbaren Zügen russischer Sturmtruppen filzten seinen Werkzeugkoffer. Archibald bewahrte die Ruhe eines Zen-Meisters, während sie seine Palette, die Silikonmatten und den Flambierbrenner untersuchten.
Vorsicht mit dem Brenner, meine Herren, säuselte Archibald mit einem perfekt imitierten französischen Akzent.
Die Hitze ist für den Zucker, nicht für Ihre Finger.
In der Höhle des Löwen. Vorbereitung mit Weitblick. In der hochmodernen Edelstahlküche der Villa angekommen, wurde Archibald von einem nervösen Hausverwalter eingewiesen. Er begann sofort mit dem Mise en Place für sein Meisterwerk. Crème brûlée mit Lavendelkrokant und einem tiefdunklen Crème de Cassis Sorbet. Während er die Vanilleschoten auskratzte und die Sahne langsam erhitzte, suchte er nach dem perfekten Moment. Als der Hausverwalter kurz den Raum verließ, um eine Weinlieferung, natürlich von Jean-Luc, entgegenzunehmen, handelte Archibald blitzschnell. Er schlüpfte in den angrenzenden Speisesalon. Mit der Fingerfertigkeit eines Taschendiebs klebte er eine winzige, hochsensible Richtmikrofonwanze
unter die massive Kante des schweren Mahagoni-Esstisches, exakt zwischen die Plätze, an denen die Kristallgläser bereits bereitstanden. Die Abhöraktion, das Protokoll des Hochverrats. Um 20 Uhr begann das Dinner. Archibald stand in der Küche, das Ohr am Empfänger seines versteckten Headsets, während er den Zucker auf der Crème Brûlée mit der blauen Flamme des Brenners in eine glasartige, bernsteinfarbene Schicht verwandelte. Im Hotel Negresco saßen Charlie und Sir Harrington vor ihren Laptops und zeichneten jedes Wort auf. Durch das Knistern des Brenners hörte Archibald die Stimmen von Volkoff, Sterling Vane und Ironside. Die Stimmung war gespannt, fast feindselig. »Wir können hier nicht bleiben«, zischte Volkoff. »Die Briten schnüffeln bereits am Hafen herum. Wir trennen uns morgen bei Sonnenaufgang. Ich nehme die Russian One bis zur türkischen Küste und fliege von dort direkt nach Moskau. Dort bin ich unantastbar.« »Und was ist mit meinem Geld?«, warf Jack Ironside ein. Sein Hollywood-Bariton klang brüchig. »Ich habe ein privates Flugzeug gechartert. Ich verschwinde nach Lissabon. In Portugal gibt es genug verdeckte Konten und Villen, in denen mich niemand findet. Ich brauche meine Gage, Volkoff.« »Geduld, Jack«, unterbrach ihn Sterling Vane kühl. »Wir treffen uns in 3 Wochen wieder, wenn das Gras über die Sache gewachsen ist. Ich werde mich nach Kairo absetzen. Die ägyptischen Behörden stellen keine Fragen, wenn man die richtigen Kontakte im Energieministerium hat. Bis dahin fungieren wir als Schläfer.«
Das süße Finale.
Archibald spürte, wie ihm der Schweiß auf der Stirn stand. Nicht wegen der Hitze des Brenners, sondern wegen der Tragweite dieser Informationen. Sie wollten sich in alle Winde zerstreuen. Wenn sie die Villa einmal verlassen hatten, wäre es fast unmöglich, alle 3 gleichzeitig zu fassen. Er richtete das Crème de Cassis-Sorbet an. Die violette Farbe des Sorbets bildete einen dramatischen Kontrast zum warmen Gelb der Creme. Ein paar Lavendelblüten als Garnitur und das Dessert war bereit. Als er den Salon betrat, um persönlich zu servieren, blickte er kurz in die Augen von Dimitri Volkoff. Der Russe starrte ihn misstrauisch an. Archibald verbeugte sich tief, die perfekte Maske der Unterwürfigkeit. »Das Dessert, Messieurs, eine Spezialität des Hauses.« Während Volkoff den ersten Löffel des Lavendelkrokants knackte, flüsterte Archibald fast unhörbar in sein Kragenmikrofon. »Charlie, habt ihr das? Kairo, Lissabon, Moskau. Wir müssen sie abfangen, bevor sie die Villa verlassen.« In seinem Ohr knackte es leise. Charlies Stimme klang grimmig. »Wir haben alles, Archie. Harrington mobilisiert bereits die Sondereinheiten der Gendarmerie. Aber wir müssen vorsichtig sein. Sie sind bewaffnet und nervös wie Rennpferde.« Archibald glitt aus der Villa, wie ein Geist den Schauplatz einer Spuknacht verlässt. Er hatte seine Utensilien mit der Akribie eines Tatortreinigers verstaut. Die Wanze unter dem Tisch blieb als stummer Zeuge zurück. Ein notwendiges Bauernopfer für die Flucht. Als er den Lieferwagen der Agentur durch das eiserne Tor steuerte, registrierte er im Rückspiegel die ersten blauen Lichtblitze am Horizont, die jedoch sofort wieder erloschen. Die DGSI war in Position, doch die Schurken waren schneller, als es das Protokoll der Gendarmerie erlaubte. Das Zerwürfnis und die Teilung der Beute. Im Speisesaal herrschte eine Atmosphäre, so schneidend wie der Lavendelkrokant. Volkoff legte ein schweres Lederetui auf den Tisch. 10 Steine kullerten heraus. Die Diamanten, die ursprünglich im Bauch des Thunfisches nach Plymouth gereist waren. »Hier sind deine 100.000 Euro in bar, Jack«, zischte Volkoff und schob Ironside ein dickes Kuvert zu. »Betrachte es als Anzahlung auf deinen Anteil.« Er verteilte die Steine. 3 für Sterling Vane, 3 für Ironside. Die restlichen 4 ließ Volkoff mit einem unterkühlten Lächeln in seiner eigenen Tasche verschwinden. Die Zinsen für meine Vorleistung. Wir treffen uns am Ziel.
Die Flucht der Schatten.
Kaum war die letzte Krume der Crème Brûlée verzehrt, löste sich das Trio auf. Sie agierten mit einer Raffinesse, die selbst Sir Harrington ins Schwitzen gebracht hätte. Erstens, Jack Ironside. Das Blendwerk des Stars. Ironside nutzte seine schauspielerische Erfahrung für ein klassisches Ablenkungsmanöver. Vor der Villa fuhr eine schwarze Limousine vor, in die eine Gestalt mit Hut und Mantel stieg. Während die französischen Beamten den Wagen verfolgten, schlüpfte der echte Ironside in die Montur eines einfachen Pizzalieferanten, der gerade eine, natürlich fingierte, Bestellung abgeliefert hatte. Auf einem klapprigen Motorroller knatterte er unbemerkt durch die Seitenstraßen Richtung Flughafen Nizza, wo sein Privatjet nach Lissabon mit laufenden Triebwerken wartete. Zweitens, Lord Stirling Vane. Die diplomatische Tarnung. Der Lord setzte auf die Trägheit der Bürokratie. Er begab sich nicht zum Flughafen, sondern zum Bahnhof Nizzaville. Dort bestieg er nicht den Luxuszug, sondern einen Regionalzug Richtung Italien. In Sanremo wechselte er in eine bereitstehende Yacht eines befreundeten Geschäftsmannes, die ihn unter falscher Flagge über das Mittelmeer Richtung Kairo bringen sollte. Er wusste, die See ist weit und Pässe sind an der ägyptischen Küste nur eine Frage des Preises. Drittens, Dmitri Volkov, der Weg des Kriegers. Volkov verzichtete auf jede Subtilität. Er raste mit einem gepanzerten Geländewagen direkt zum Hafen von Nizza. Doch statt die Russian One zu besteigen, die er als Köder für die DGSI zurückließ, sprang er auf ein bereitstehendes Schnellboot der russischen Küstenwache, das in internationalen Gewässern gewartet hatte. Sein Ziel? Moskau, über das Schwarze Meer. Er war der Einzige, der keine Tarnung brauchte. Er vertraute auf die rohe Gewalt seiner Männer. Das bittere Erwachen im Hotel Negresco. Als Archibald um 23.30 Uhr das Zimmer im Negresco betrat, fand er Charlie und Harrington vor flackernden Bildschirmen. Das Signal der Wanze war verstummt. Volkov hatte vermutlich kurz vor dem Aufbruch einen Störsender aktiviert. »Sie sind weg, Archibald«, sagte Harrington, und seine Stimme klang müde. »Ironsides Limousine war leer. Die Yacht im Hafen ist verlassen. Wir haben sie unterschätzt.« Archibald legte seine Patissiermütze auf den Tisch und rückte seine Fliege gerade. Sein Gesichtsausdruck war jedoch nicht von Niederlage gezeichnet, sondern von einer neuen, kalten Entschlossenheit. Tja, meine Damen und Herren, so schnell schlägt das Schicksal zu. Während die Sonne über der Promenade des Anglais versinkt, dämmert uns eine bittere Erkenntnis. Die Vögel sind ausgeflogen und sie haben die Diamanten als Reiseproviant mitgenommen. Doch verzagen Sie nicht. Ein guter Krimi ist wie ein exzellenter Fond. Er braucht Zeit, um seine volle Kraft zu entfalten. In unserem nächsten Kapitel, dem sechsten Teil, verlassen wir das vertraute Europa. Wir heften uns an die Fersen der Flüchtigen. Es wird eine Jagd über drei Kontinente. Wir suchen den Glanz und den Verrat im melancholischen Lissabon. Wir spüren die Hitze des Komplotts im staubigen Kairo. Und wir wagen uns schließlich in die eiskalte Höhle des Löwen nach Moskau. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie heute mein Gast waren. Wenn Ihnen dieses Menü aus Mord und Meeresfrüchten gemundet hat, dann tun Sie mir bitte den Gefallen und teilen Sie diesen Krimi mit anderen Gourmets der gepflegten Unterhaltung. Empfehlen Sie uns weiter. Mundpropaganda ist schließlich das beste Gütesiegel. Und falls Sie es noch nicht getan haben, bitte klicken Sie bei YouTube auf die Glocke und abonnieren Sie den Kanal. Es wäre doch ein Jammer, wenn Sie den nächsten Gang verpassen würden, nur weil die Benachrichtigung in der Küche hängen geblieben ist. Ich verabschiede mich für heute. Bleiben Sie hungrig auf Gerechtigkeit und denken Sie daran, ein guter Wein braucht keine Begründung, aber ein guter Fall braucht einen klugen Kopf. Bis bald bei der nächsten Episode von Taste of Crime. Ihr Detlef Gande, Inhaber vom gandeshop.de und Fressalien und Fernweh.